Ja, für diejenigen, die letzte Woche vielleicht nicht dabei waren, ganz, ganz kurzer Rückblick auf das, was wir so bisher hier besprochen haben bei dieser Predigtserie über das Buch Obadja. Also wenn man die Bibel ganz am Anfang zurückblättert, da begegnen also zwei Brüder recht früh schon in der ganzen Geschichte, und zwar Esau und Jakob. Und Esau und Jakob hatten so ihre Schwierigkeiten miteinander, etwas schwieriges Verhältnis, wurde mal besser, mal auch wieder schwieriger. Aber was wir sehen ist, dass mit der Zeit, wenn aus diesen beiden Brüdern also ganze Völker werden, nämlich Edom und Israel, auch dort gibt es dann Schwierigkeiten. Das knirscht, um es mal gelinde auszudrücken. Alles andere als einfach. Ausgangspunkt für unsere ganze Überlegung, die wir jetzt hier haben, ist also, dass die Edomiter, also die Abkommen, die Nachfahren von Esau gewissermaßen, es mit Israel überhaupt nicht gut gemeint haben in der Geschichte. Da fängt Obadja also an. Und die Edomiter waren jetzt welche, die haben nicht nur sich besser gefühlt als Israel, sondern sie haben sogar ihre Überlegenheit oder vermeintliche Überlegenheit eingesetzt, um Profit zu schlagen, um Israel auszunutzen, um gemein zu sein zu Israel, wenn es sein musste. Also, wenn jemand, stell dir vor, du gehst irgendwo längs und siehst jemanden, der verprügelt worden ist, liegt auf der Straße. Und vielleicht kommen da Erinnerungen auch hoch an den barmherzigen Samariter. Nehmen wir den mal, den barmherzigen Samariter. Okay? Und wir wissen aus der Geschichte, dass da ja die ersten beiden Personen, die ihn sehen, diesen übel zugerichteten armen Menschen, an ihm vorbeigehen. Und ich stell dir vor, worum es hier geht bei Edom, so Obadja, ist, stell dir vor, man geht nicht nur vorbei und lässt ihn links liegen, sondern man geht auf ihn zu, raubt ihn aus, tritt ihn nochmal in den Bauch und vielleicht tötet man ihn sogar. Darum geht es hier. Also so geht man miteinander um. Auf eine Art, wo man sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sehr, sehr fies. Sehr, ja, und wenn man schon fies sagt, könnte man vielleicht denken, naja, aber so gehen wir trotzdem vielleicht nicht mehr miteinander um, zum Glück, oder? Das sind vielleicht irgendwelche barbarischen Arten und Weisen, die wir lange abgelegt haben, aber wir wissen es natürlich besser, man muss nicht so lange überlegen. Und das hat viel mit uns zu tun, wie die Welt auch heute operiert. Ja? Wir haben am Anfang einen Vers hier, der uns zeigt, dass es tatsächlich nicht nur was mit damals zu tun hat, sondern viel mit uns heute, ja? Und ich überlege gerade, wir haben natürlich, vielleicht ist es euch in Nachrichten auch begegnet, gerade letzte Woche war ein Bericht über eine Person, die festgenommen worden ist, wo man denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man so fies miteinander umgehen? In Vers 15 lesen wir Folgendes, das ist so der Ausgangspunkt für das, was Obadja uns sagen möchte hier. Nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker, sagt er da. Und das tatsächlich einige von euren Übersetzungen, wenn ihr das selbst mitlest in euren Bibeln, da sagen nicht alle Heidenvölker, es geht eigentlich um Völker insgesamt. Und man merkt, Obadja will hier den Blick öffnen und sagen, Moment mal, tatsächlich ist dieser Blick auf Fiesheit, auf das Problem, was in der Welt herrscht, nicht nur ein Problem für damals, nicht nur ein Problem für Edom, nicht nur ein Problem für Israel, sondern wir sehen heutzutage massive Schwierigkeiten in unserer Welt. Und wenn hier der Blick geöffnet wird, gesagt, aber passt auf, Leute, das geht nicht nur um damals, es geht um alle Völker, um die Gott sieht, die ihm vor Augen sind, die Nationen sind ihm vor Augen. Und Edom ist hier also tatsächlich im Blick, aber gewissermaßen pars pro toto für uns alle. Und wir dürfen da gut mitdenken, wie wird hier vorgegangen, wie geht also Edom vor. Aber bevor wir danach einsteigen, also mir ist wichtig, dass wir feststellen heute erstmal, wenn es um Edom geht, wenn es um die Edomiter geht, um altes Buch geht, es geht um uns alle. Es geht um uns alle heute. Und vielleicht hast du selbst gedacht hier, naja, das habe ich schon mal in Nachrichten gehört, von wegen herziger Samariter, jemand tritt noch auf jemanden ein, das gibt es vielleicht sogar in Bremen. Vielleicht sogar schon mal in deiner Nachbarschaft erlebt. Also, wir wollen mal heute uns dem Ganzen nähern und ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die wir hier mitnehmen können für uns. Und mein erster Gedanke dazu ist tatsächlich, dass in all dem wir doch sehen, eine gute Nachricht. Das ist mein erster Punkt, eine gute Nachricht. Wir lesen das mal durch und kommen dem Ganzen dann näher. Also, ab Vers 15. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen die Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird wie ein Feuer sein. Und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden. Und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn der Herr hat es gesagt. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der Schephela das Philisterland. Und werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen. Nämlich, was den Kananitern gehört, bis nach Zapat hin und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev. Und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Also dieser Vers ganz am Anfang, den wir schon eben gelesen hatten, Vers 15. Nachdem es also erst nur um Edom geht, in diesem ganzen Streit, den Obadja hier in den Fokus rückt, sagt er, es geht auch um einen weiteren Fokus, es geht um ganz Israel. Also, die gute Nachricht. Wie gesagt, ich will da nicht zu weit drauf eingehen, aber mir ging das so nach tatsächlich, diese Nachricht, die letzte Woche ist jemand festgenommen worden in Hamburg und ich weiß, Kinder hören zu, deswegen lasse ich Details aus. Aber wenn man sich bewusst macht, was da passiert ist, vielleicht habt ihr es mitbekommen, da ist jemand festgenommen worden, man muss einfach sagen, ein Sadist, der Dinge getan hat, das kann doch wohl nicht wahr sein. Heutzutage auch. Und dann hat man ein bisschen was erfahren darüber, der gehört anscheinend zu einem Netzwerk, zu einer ganzen Gruppe von relativ jungen Leuten. Und der Gründer dieser Gruppe, der ist schon vor ein paar Jahren festgenommen worden in einem anderen Land, als Minderjähriger, verurteilt worden zu 80 Jahren Gefängnis. Als Minderjähriger. Und dann wurde gesagt, tatsächlich, der Richter oder Staatsanwalt, der darüber kommentiert hat, sagte tatsächlich, wir sehen das nicht häufig bei uns, dass man dem Bösen ins Angesicht schauen kann, aber heute war vielleicht so ein Tag. Nee, kann nicht wahr sein. Wie können Menschen so fies sein? Wie können Menschen solche Dinge tun? Ich lasse das, wie gesagt, aus, könnt ihr selbst nachgoogeln, worum es da ging. Aber der Punkt ist, die Welt ist brutal. Die Welt ist unfassbar. Und die Aussage, die Obadja hier machen möchte, wenn er darauf schaut, Leute, das allererste ist eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, das Blatt wird sich wenden. Und die Aussage von Obadja, die hier gerade auch an Israel gerichtet ist. Im Moment sieht es so aus, dass Edom dieses Volk ist, das euch ausnutzt, fies mit euch umgeht, Nutzen schlägt, gerade wenn ihr bedroht werdet von einem großen Volk, die Babylonier stehen vor der Tür und so weiter. Aber wisst ihr was? Das Blatt wird sich wenden. Und jetzt kommt der Punkt. Es wird ein Erweis sein von Gottes großer Souveränität und Herrschaft, dass sich das Blatt wenden wird. Er sagt gewissermaßen, ihr werdet, die ganze Welt wird es daran erkennen, dass im Moment sieht es so aus, die oben, die unten, aber Gott wird dafür sorgen, dass sich das Blatt wenden wird. Es wird völlig anders aussehen, man könnte sich gar nicht vorstellen. Im Moment denkst du, wie könnte jemals etwas anders sein? Aber Gott wird seine Größe, seine Stärke, seine Herrlichkeit demonstrieren, indem er euer Schicksal wendet. Und diejenigen, die jetzt unterdrückt sind und die geschlagen und gequält und geknechtet und ausgenutzt sind, die werden Segen erfahren. Denen wird es gut gehen. Das ist so eine Art, dieser erste große Bogen, den Obadja aufmachen möchte, wenn er über Edom nachdenkt, über Israel nachdenkt und gewissermaßen über die ganze Welt nachdenkt. Vielleicht bist du in der Situation, irgendwo, natürlich viel, viel einfacher, hoffentlich nicht ganz so dramatisch, dass du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich an diesem Punkt in meinem Leben oder in irgendwas, an der Arbeit, wie auch immer, sich irgendwas mal zum Besseren wendet. Meine Kreativität reicht nicht so weit, um mir vorzustellen, was könnte hier passieren, damit diese Person es mal gut mit mir meint, damit ich hier irgendwie auf den grünen Zweig komme, damit sich irgendwie das Blatt wendet. Und das Buch Obadja will dir sagen und der ganzen Welt sagen, es gibt einen allmächtigen Gott, für den keine Situation zu verzweifelt ist, zu brutal, zu hilflos, wo irgendwie ein Gegner zu groß, zu stark wäre, dass Gott sie nicht wenden könnte. Mehr noch, er wird seine Größe demonstrieren, genau daran, dass er sagt, ich zeige mich dir und den Schwachen und Unterdrückten, indem ich das Blatt wende. Jetzt kann man sagen, das ist tröstlich. Das ist tatsächlich sehr tröstlich, wenn einem klar wird, dass Gott derjenige ist, der regiert. Aber man muss vielleicht noch mal ein bisschen weiter gucken. Jetzt suche ich noch mal wieder meinen Zettel hier. Ja. Denn mit jeder guten Nachricht kommt auch irgendwo eine schlechte Nachricht vorbei tatsächlich. Denn wir könnten das jetzt so sagen, wenn Gott tatsächlich für Gerechtigkeit sorgt, das ist wunderbar, dann habe ich was, auf das ich mich freuen kann vielleicht. Dann habe ich was, woran ich nach vorne schauen kann. Und tatsächlich in der Geschichte des Gottesvolkes, ob es nun hier ist, ganz weit, oder auch die frühen Christen, die verfolgt worden sind, oder ich habe letztens eine Reportage gesehen über Amerika, 18. Jahrhundert, Sklaverei. Und das ist ja sozusagen der Boden, aus dem Bluesmusik und Spirituals entstanden sind, in dieser Hoffnung auf, aber wir wissen, es gibt mehr und es gibt irgendwo Heilung, Hoffnung und Halt. Dieser Ausblick auf Gerechtigkeit, die vor uns liegt, so gut das ist, wenn wir die Nachricht bekommen, es gibt einen Gott, der für Gerechtigkeit sorgen wird, sollten wir auch kurz innehalten und uns überlegen, ist das jetzt nicht nur Trost und Hoffnung für mich oder ist da vielleicht auch ein Problem für mich drin? Ein Gott, der sagen wird, ich werde absolut für Gerechtigkeit sorgen. Der Tag des Herrn wird kommen, wie wir gerade gesehen haben, und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ist damit auch ein Problem für mich drinne verborgen? Denn auch wenn ich vielleicht nicht so fies bin und nochmal irgendwie den Verletzten noch die Geldtasche rauben will und sowas, aber ich weiß, ich bin nicht völlig frei von irgendwelcher Anklage, von irgendwelchen Ungerechtigkeiten. Und diejenigen von euch, die wissen, ich wohne etwas außerhalb von Bremen, auf dem Land. Und wenn man auf dem Land wohnt, dann fährt gerne mal auch ein Trecker vor einem her. Ja? Und natürlich immer gerade dann, wenn man wenig Zeit hat, ist klar. Sonntagmorgen oder sowas auf dem Weg zur Gemeinde, ist immer ein bester Moment, um Straßenverkehr einen herausfordern zu lassen, ja? Der Trecker. So, und ich ganz genau, ich bin nicht frei von Leuten oder nicht frei von Gefühlen, von Aggressionen, die zeigen, meine Güte, da schlummern fiese Dinge in meinem Herzen. Und es muss nur die richtige Situation kommen, die das nach oben fördert. Und dann stellt sich raus, denke ich manchmal ähnlich stolz, wie vielleicht das von Edom hier gesagt wird? Bin ich auch jemand, der irgendwo Dinge an anderen auslässt, in Ungeduld? Und egal in welchem Grad, das ist nicht der Punkt, aber wo ich sage, ein Gott, der für Gerechtigkeit sorgt, wird der vielleicht mir auch auf die Füße treten? Wird der sagen, das ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Und dieser Tag des Herrn, der alles gerade rückt, macht dir mir vielleicht Angst. Das könnte sein. Und deswegen nicht nur diese schlechte Nachricht, die nach der guten Nachricht kommt. Wir haben gesehen, da ist eine gute Nachricht hier. Gott wird alles wenden können. Gott wendet das Schicksal, aber dieser Tag der Hoffnung ist verbunden mit einer schlechten Nachricht, nämlich Vorsicht, freut dich nicht zu früh. Der Tag des Herrn bedeutet auch, dass Gott auch dich zur Rechenschaft fordern wird und von dir Gerechtigkeit fordern wird. Wo liegen wir da? Deshalb komme ich dann zu meinem dritten Punkt tatsächlich, und den habe ich erst gedacht, nenne ich den die gute Nachricht mit dem großen G, dann dachte ich, das ist vielleicht zu missverständlich, ich nenne es die beste Nachricht. Die beste Nachricht. Um nochmal zu zeigen, nach der guten und der schlechten gibt es noch eine beste Nachricht. Und das ist das Wichtige hier. Wir hatten in Vers 15 gerade eben gelesen, dieser Tag des Herrn wird angekündigt, der Herr wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber was, wie gesagt, bedrohlich ist, wenn man weiß, man ist selbst ungerecht, dann lesen wir in Vers 17, aber. Und immer wenn es ein Aber gibt in der Bibel, sollte man aufhorchen. Bis eben galt das, aber. Aber, heißt es da, auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Auf dem Berg Zion wird Errettung sein, heißt es da. Manche Übersetzungen sagen, sind ganz sicher, sagen, werden Errettete sein. Kommt aufs selbe raus, glaube ich. Werden Errettete sein. Ich habe überlegt, kennt ihr dieses Spiel, Kinderspiel, glaube ich, eigentlich, der Boden ist Lava, schon mal gespielt? Jetzt müsste man die Kindermitarbeiter haben, oder? Der Boden ist Lava. Kennt ihr es? Keiner? Ah, doch, okay, also doch schon. So, immer so, es ist warm, ich weiß. So ein bisschen Reaktion, okay. Der Boden ist Lava. Ich glaube, sogar Netflix hat mal so ein Format draus gebastelt, irgendwie so, wo man dann sehr aufwendig Leute in ein Zimmer reinsteckt und die Idee ist, also pass auf, der Boden ist Lava, darfst nicht den Boden berühren, sonst verbrennst du. Ist klar, also musst du über Betten, Möbel steigen, irgendwas dich an Lampen festhalten, Hauptsache den Boden berühren, Boden ist Lava. Okay, wenn du drauf, dann hast du verloren. Wer als letztes sozusagen nicht verbrannt ist, der hat gewonnen. Lustiges Spiel. Wenn man es kann. So. Und ich stelle dir vor, die ganze Welt ist so. Stell dir vor, der Boden ist Lava und das gilt für uns. Und das ist eine verzweifelte Situation. Meine Güte, da fängt man an zu schwitzen, noch mehr, so wie jetzt gerade, wir hier bei 30 Grad oben. Es ist heiß um dich herum. Du musst dich bewegen, du hast die Sorge, finde ich einen richtigen Weg? Keine Ahnung. Und stell dir vor, du bist verzweifelt, überall ist Lava, sagt Obadja, aber mitten in der Lava ragt gewissermaßen ein Berg raus aus der Lava, ein rettender Berg. Und auf diesem Berg ist man sicher. Der ist hoch genug, dass du nicht in die Lava rutscht. Da ist Sicherheit eben am Tag des Herrn. Und dieser Berg, sagt Obadja, heißt Zion. Was ist damit gemeint? Berg Zion. Ich will ein bisschen ausholen, ich hoffe, das ist in Ordnung. Einige Zeit vor Obadja finden wir, dass dieser Begriff Zion auftaucht, nämlich als ein Bereich rund um Jerusalem. Es könnte ein Hügel, ein Berg sein oder auch eine ganze Hügelkette, aber es wird spätestens seit der Zeit von König David immer in Verbindung gebracht mit Jerusalem als der Ort, wo Rettung, Sicherheit ist, Schutz natürlich, Angreifer überall. Also König David institutionalisiert das gewissermaßen als Ort der Zuflucht. Schon lange vor David allerdings, noch unter einem anderen Namen, begegnen wir einem ähnlichen Hügel an genau dieser Stelle. Dort heißt es Moria, der Berg Moria. Dort wird Abraham hingeschickt, um seinen Sohn Isaak zu opfern, bevor Gott sagt, stopp, mach das nicht, ich habe ein anderes Opfer und Isaak soll nicht geopfert werden. Er wird vom Tod verschont, er findet gewissermaßen Sicherheit, auch hier an diesem Ort. Gott hat ein anderes Opfer vorbereitet. Wir gehen wieder zurück. Nach David, sein Sohn Salomo, baut einen Tempel tatsächlich an diesem Ort, Zion. Und der Tempel wird der Ort sein für das Volk, wo was geschieht? Wo Gerechtigkeit bewirkt wird, Sühne bewirkt wird, wieder Wiederherstellung gebracht wird zwischen Gott und seinem Volk. Es ist ein Ort der Sicherheit. Und dann schreibt Obadja eben, genau an diesem Ort wird der Ort der Sicherheit sein, vor was? Wenn die Edomiter da sind und alles zusammenfällt, aber hier wird Sicherheit gefunden werden, mitten in der Ungerechtigkeit. Wenn man noch weiter geht, wir sind vielleicht irgendwo jetzt so um 800 vor Christus. Auch die Edomiter fallen auseinander, auch ihr Volk wird aufgerieben, irgendwann kommen immer größere Feinde und die werden zerstört. Aber aus diesen Edomitern wird ein kleiner neuer Staat gebildet. Die nennen sich ähnlich, man hört es noch im Wortlaut, die Idumäer. Klingt ganz ähnlich wie Edom. Aber die Idumäer werden begründen neues Volk gewissermaßen, neue Staatsform. Aber auch die müssen sich irgendwann beugen, einem noch größeren, dem keiner standhalten kann, das Römische Reich kommt vorbei und macht die Idumäer zu einer Provinz. Aber haben eine tolle Idee, wir setzen aus der Gruppe der Idumäer, also gewissermaßen Nachfolger von Edom, eine Art Marionettenkönig ein, bei uns hier in dieser Provinz, und der sorgt hier für Ordnung. Dieser Marionettenkönig, wisst ihr vielleicht, hieß Herodes. Ein Nachfolger von Edom gewissermaßen. Und Herodes bekommt irgendwann die Nachricht, pass auf, da ist ein neuer König geboren worden. Und Herodes flippt aus, ihr kennt die Geschichte, und sagt, kann nicht wahr sein, ich bin hier der König und ich lasse mal alle Kinder, alle Jungen töten, die jetzt zu alt sind, die vielleicht dieser König sein könnten, die vielleicht mir meine Thron und meine Krone streitig machen. Aber Jesus überlebt das Ganze und entkommt und gewinnt wieder mal irgendwie diese Auseinandersetzung zwischen Israel und Edom, die so symbolisch steht für einen Kampf gegen den anderen. Und trotzdem, einige Jahre später, sehen wir dann Jesus erwachsen, der wieder auf diesen Berg hinaufzieht, mit einem Kreuz auf seinen Rücken, vor den Toren von Jerusalem, an wieder derselben Stelle. Und wir nennen jetzt Golgatha, und wieder für Gerechtigkeit sorgt. Und tatsächlich, ganz im Sinne von der Boden ist Lava, wo sich Leute hinflüchten können und sagen können, ich gehe zu diesem Ort der Rettung, zum Kreuz, dort, wo Jesus mit seiner Gerechtigkeit hingegangen ist und sagt, komm, tausch gehen deine Ungerechtigkeit gegen meine. Denn wenn der Tag des Herrn kommt und der Herr sagt, jetzt wird abgerechnet und du stehst nicht gut da, du stehst blank da vor deinem Schöpfer, dann sollst du wissen, hier ist Rettung. Hier ist der Ort, wo du sagen kannst, ich brauche Hilfe. Hier bin ich sicher vor Lava. Hier bin ich sicher vor, egal welcher Bedrohung, tatsächlich sogar, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe. Weil hier bekomme ich Gerechtigkeit. Hier ist der Berg Zion, wo ich Zuflucht finde. Wo mir unfassbares Geschenk das geschenkt wird, was ich nicht habe. Und dieser gerechte Jesus tauscht also meine Ungerechtigkeit gegen seine Gerechtigkeit und gibt sie mir. Und dieses Geschenk ist genau das, worum es geht. Jetzt die Frage, um dann den Bogen zurückzuschlagen zum ersten Teil, den wir letzte Woche hatten, wo Nico sagte, warum Stolz uns das Leben kostet und warum wir diese Predigt jetzt genannt haben und warum Demut dein Leben rettet. Warum ist das so? Weil tatsächlich, um zu sagen, weißt du was, Jesus, ich brauche Hilfe. Ich verstehe, dass hier unter mir Lava ist. Ihr versteht das Bild. Ich verstehe, dass ich blank dastehe vor meinem Schöpfer. Und so einfach das ist, zu sagen zu ihm, rette mich. Und Jesus sagt, alles klar, komm, ich rette dich. Ich warte nur darauf, dass du zu mir kommst. Ich will dir helfen, ich will dich gerecht machen. Komm zum Kreuz. Das ist die gute Nachricht, das ist die beste Nachricht. Und trotzdem müssen wir in Demut kommen, weil Stolz uns davon abhält, genau diesen einfachen Schritt zu gehen. Der Stolz, der sagt, ich brauche eigentlich keine Hilfe. Der Stolz, der sagt, ich schaff's auch alleine. Der Stolz, der sagt, mir geht's schon gut. Der Stolz, der sagt, ich muss mich eigentlich nicht beugen vor irgendjemandem und eingestehen, dass irgendwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Dass ich vielleicht nicht den Maßstäben meines Schöpfers gerecht werde. Dass ich kein so ein kaputtes Leben habe, wie ich doch habe. Wie gesagt, ein Trecker reicht, um das zu zeigen. Jedenfalls in meinem Leben. Und Stolz zu überwinden, durch Demut zu zeigen, und Demut heißt eigentlich nur, ich bin bereit, das einzugestehen, was wirklich wahr ist über mich. Ich brauche nichts Falsches vortäuschen, ich muss nicht so tun, als ob ich irgendwie heiler und gesunder wäre, als ich eigentlich bin. Mein Gott weiß es sowieso. Und dann zu sagen, Herr, ich brauche Rettung. Unter mir ist Lava. Ich brauche diesen Berg Zion, ich brauche diesen Ort, wo ich Hilfe habe, wo mir jemand unverdiente Gnade schenkt und mich gerecht macht. Einfach so, aus Liebe zu mir. Das ist gewissermaßen die Demut, die mich rettet. Das ist der Schritt, den einzigen Schritt, den wir tun müssen, indem wir anerkennen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe und ich brauche denjenigen, der das mir gibt, was ich mir nicht selbst besorgen und holen und ermöglichen kann. So fängt jetzt da die Klammer für Obadja. Da, wo dieses eine Volk für Stolz steht und sagt, so handle ich, wenn ich denke, ich bin der Herr in meinem Leben, mir geht's gut, ich kann alles sortieren, ich bin ziemlich kompetent, ich kann sogar die Dinge so sortieren, dass andere mir helfen und mir dienen, auch wenn ich sie ein bisschen ausnutzen muss. Aber ein verzerrtes Bild von dem, wie ich eigentlich wirklich bin. Gegenüber einer Demut. Und ganz ehrlich, liebe Leute, da geht es nicht nur um Israel und Edom, sondern wenn hier die Heidenvölker genannt wird, alle Völker, der Tag des Herrn, das gilt auch für Israel, das gilt auch für uns, alle stehen wir vor Gott da und brauchen Gnade. Alle, für alle Völker, heißt es hier, ist dieser Berg Zion, dieser rettende Berg, nämlich Golgatha, das Kreuz, auf dem Jesus sein Leben gegeben hat für uns alle, ist das die Hoffnung, ist das der Trost, auf dem das überwunden wird, was wir selbst nicht tun können. Vielleicht ist das jetzt ein einfacher Schritt, denken wir. Naja, also natürlich. Also Demut ist kein Problem. Ich habe kein Problem einzugestehen. Mir geht es nicht so gut. Aber es geht uns ja nicht jeden Tag gleich. Wie gesagt, unsere Umstände sind nicht immer gleich. Mal fühlen wir uns dazu mehr in der Lage, manchmal weniger. Und wie gesagt, manchmal braucht es einen Trecker, um zu zeigen, was wirklich in einem schlummert. Ich möchte uns gerne Mut machen, dass wir diesen Blick auf nötige Demut und Ehrlichkeit Gott gegenüber wirklich mitnehmen diese Woche. Und dass Gott sich darüber freut, er ist derjenige, der das initiiert, der sich darüber freut, wenn wir kommen und sagen, ganz ehrlich, ich habe nichts, was ich dir anbieten kann. Ich komme als Abgebrannter, als Hilfloser, als jemand, der Hilfe braucht. So ehrlich bin ich, das erfordert die Demut, kein Problem. Und Gott sagt, ich wusste es längst. Schön, dass du es auch einsiehst. Und jetzt lass mich dir helfen. Und jetzt lass mich dir meine Hand geben, dich auf dieses rettende Land, auf diesen rettenden Berg ziehen, wenn du umgeben bist von Bedrohung, von einer Situation, die du vielleicht nicht sortieren kannst. Dass Gott ein Gott ist, der sagt, ich liebe es, auf Demut zu antworten. Und genau dann kommt Rettung, kommt Trost, kommt Hoffnung. Deswegen sehen wir also, ist Demut das, was unser Leben rettet, weil Jesus diesen Weg gemacht hat. Und am Tag des Herrn dürfen wir auf diesem Berg stehen und sagen, danke Herr, danke, dass du mir einen Ort gegeben hast, an dem ich Heilung finde. Soweit.